Instrumentalstück darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst mit einer weiteren Reihe von Let's Talk hier in der Süddeutschen Gemeinschaft. Vor kurzem ging dieses Bild hier um die Welt. Kopenhagen erlebt einen Notre-Dame-Moment in Anlehnung an den Brand der weltberühmten Kathedrale in Paris im Jahre 2019. Glücklicherweise wurde da vor kurzem niemand verletzt. Aber als ich mir das Bild näher angeschaut habe, bin ich stutzig geworden. Da hängt, weil das Gebäude eingerüstet war, ein riesiges Werbeplakat an der Fassade mit der unmissverständlichen Botschaft Fear nothing. Fürchte nichts. Und dann passiert es doch. Der Super-GAU. Nicht irgendwo, sondern an Ort und Stelle. Ich habe mir nur so gedacht, was für eine zynische Momentaufnahme. Fear nothing. Wir wünschen uns so sehr, dass dieser Satz im Leben stimmt. Dass er echt ist. Nichts zu fürchten im Leben. Und dann passiert es doch. Das Unvorstellbare. Ich möchte das mal als Anstoß verwenden für unseren Gottesdienstthema heute. Wir wollen heute über harte Zeiten sprechen, Hard Times, über nicht nur harte, sondern auch sehr harte Zeiten in unserem Leben und natürlich auch heute nicht abstrakt, sondern ganz persönlich. Ich freue mich, unsere heutigen Talkgäste zu begrüßen, die über ihre harten Zeiten im Leben sprechen. Herzlich willkommen einmal Ute und Wilhelm Stickel. Wo sind Sie denn jetzt? Ach, da vorne, ja. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ute und Wilhelm Stickel und Markus Richter. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ein herzliches Willkommen auch all denen, die online an den Bildschirmen dabei sind. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus, der selbst harte Zeiten erlebt und überwunden hat, er lädt uns heute Morgen in seine Gegenwart ein. Und deshalb wollen wir auch diesen Gottesdienst feiern in seinem Namen. Ich bete mit uns. Du, unser Gott, wir bitten dich, gib uns Halt, wenn wir keine Ruhe mehr finden, weil Bedrohliches vor uns liegt. Stärke uns, Schreckgespenster zu vertreiben, die nur unserer Fantasie entstammen. Mach uns Mut, uns anderen anzuvertrauen mit dem, was wir fürchten. Und lass uns Verständnis und Hilfe finden. Gott, sei uns Zuflucht, wenn unsere Sicherheiten zerbrechen. Schenk uns Selbstvertrauen durch deine Nähe und neuen Boden unter den Füßen. Durch dein heilsames Wort, das uns frei macht von unserer Furcht. Amen. Und nun sind wir gespannt. Was wir hören, das sind Leute aus unserer Gemeinde, die zu diesem Thema harte Zeiten nicht wie ein Blinder von der Farbe reden. Klar könnten viele über harte Zeiten reden, aber ich bin froh, dass wir Ute und Wilhelm Stickel und Markus Richter da haben, die heute Morgen auch ihr Herz öffnen. Und deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen und ich bitte euch, hier nach vorne zu kommen. Ute und Wilhelm, ihr seid schon seit vielen Jahren bei uns in der Gemeinde. Ihr gehört sozusagen zum Inventar. Ihr wohnt in Freudenthal. Untrennbar ist aber mit dem Namen Stickel auch die Firma Stickel, Blechumformtechnik, verbunden. Eine Institution auch seit 1976 mittlerweile. in guten Händen übergeben an euren Sohnemann. Zeit für Hobbys, auch für die Ute, die auch lange Zeit und immer auch noch heute, auch noch in der Firma ein bisschen mitrührig ist. Aber ansonsten, wenn du nicht gerade in der Firma Stickel bist, du bist Familienmensch, du singst mit Leib und Seele gerne. Wilhelm, dein großes Hobby war lange Jahre das Reiten, bis zu deinem Genickbruch. Dann war Ende Gelände. Wir freuen uns, dass du trotzdem heute Morgen noch hier sitzen kannst. Du bist irgendwann hobbymäßig, also weg vom Blech und Metall hin zu dem Werkstoff Holz. Sehr überraschend, du hast schon einige auch hier in dieser Gemeinde beglückt, hab selber schon Dekoartikel bei mir im Büro stehen. Ihr habt zwei Kinder und 5 Enkel. Ein Enkel ist vor einigen Jahren verstorben. Markus, zu meiner Linken, du bist seit 2012 über Umwege hier zu uns in die Gemeinde gekommen. Du wohnst mit deiner Familie im Buch in Bietigheim. Du bist Ingenieur bei Porsche Engineering, das ist die Beraterfirma von Porsche. Das stimmt? Auch wieder falsch.
Wir sind Ingenieure da und entwickeln richtig Fahrzeugteile mit. Richtig. Wir dürfen richtig in den Autos sitzen und so, ja.
Mit dem ganz großen Ziel, schnelle Autos zu fahren. Das tust du auch mit deinem Hobby. Vor kurzem haben wir uns getroffen bei Stickels und ich bin in deinem Audi RS mitgefahren. Was für eine genaue Klassifizierung ist das? RS?
RS3.
RS3. Hat aber auch immerhin schon 400 PS. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ja, das stimmt.
Wenn ihr mal die gerade Strecke fahrt nach Freudenthal und er dann runterbremst und dann einfach nur beschleunigt und in den Sitz gepresst werdet.
Der Sound ist geil, mal, oder?
Das ist das eine. Du bist aber auch ruhig unterwegs. Du spielst gerne Klavier und sonst bist ansonsten auch aktiv mit Kiten und Windsurfen. Du bist seit einigen Jahren Witwer. Seit 2020 hast auch heute Morgen deine Freundin Sabrina mitgebracht, die wir auch an dieser Stelle herzlich begrüßen. Du hast 4 Kinder, den Simon mit 16 Jahren, den Joshua mit 6 Jahren und 2 Kinder sind vor Jahren verstorben. Und nun, ihr drei, ihr öffnet heute Morgen euer Herz. Ich habe vor Jahren die auch sehr bewegende Lebensgeschichte von dem Rainer Schaller gelesen. Rainer Schaller, der war jahrelang Chef der Love Parade in Berlin. Und das letzte Mal fand die Love Parade in Duisburg statt, wo es 2010 zu dieser schrecklichen Katastrophe kam mit 21 Toten, mit über 650 Verletzten. Rainer Schaller ist vor 2 Jahren leider tödlich verunglückt, ums Leben gekommen. Aber er hat in den Jahren zuvor interessanterweise mit einem Seelsorger gesprochen. Und der Seelsorger, der hat ihm geraten, dieses furchtbare Erlebnis zu betrachten wie ein Zimmer in seinem Haus. Dieses Erlebnis ist wie ein Zimmer, das grundsätzlich verschlossen bleibt, worüber er nicht reden kann, wenn er gefragt wird, und wie war das damals? Bist du drüber hinweggekommen? Dieses Zimmer ist verschlossen. Und nur an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten, macht er dieses Zimmer auf, macht die Tür auf und kann drüber sprechen. Jetzt will ich einfach mal diese Frage auch so weiterreichen. Ihr macht dieses Zimmer von euren harten Zeiten auch heute ein Stück weit auf, wollt Einblick geben. Und ich würde einfach mal die Frage auch so an euch weiterreichen. Wilhelm, deine harten Zeiten, ist das auch so wie ein fest verschlossenes Zimmer in deinem Leben? Oder kannst du jetzt mit Abstand von einigen Jahren auch Auskunft geben, wenn du einfach von der Seite so angesprochen wirst?
Also ich kenne da ganz offen Auskunft geben. Ich bin da nicht irgendwie verschlossen und es berührt mich auch nicht in dieser Weise dann so stark, dass ich nicht drüber reden kann, sondern ich habe das mit Gottes Hilfe einfach erlebt und habe das auch mit Gottes Hilfe abgelegt und habe meinen Frieden gefunden mit dem. Und für mich ist es einfach so, wenn ich im Nachhinein das betrachte, dann hat es viele, also einmal die Ursache, aber es hat aber auch vieles bewirkt, was ich im Nachhinein sehe, dass es mir geholfen hat. Mhm. Also es war nicht nur so, zum Beispiel die Krebskrankheit, die hat mir geholfen, den Betrieb abzugeben. Es wäre vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger gewesen, weil der Juno hat auch manches anders gemacht, wie ich es gemacht hätte. Und durch das, dass ich durch die Krankheit dann aus dem Betrieb einfach einmal für eine längere Zeit rausgenommen war, war er auf der einen Seite ins kalte Wasser geworfen, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch raushalten können und zugegeben, die Übergabe vom Betrieb war viel, viel leichter für mich. Und das sehe ich dann im Nachhinein als positiv. Ja. Es war zuerst, sagen wir mal, eine negative Erfahrung natürlich, aber wenn ich im Nachhinein betrachte, hat es mir also die Übergabe vom Betrieb zum Beispiel wesentlich erleichtert.
Markus, bei euch ist es ja so, dass das schon 10 Jahre mit euren Kindern her ist. Wie stark war das Zimmer in den ersten Jahren von dieser Geschichte fest verschlossen oder ist dieses Zimmer in den letzten Jahren öfter mal offen gewesen? Wie seid ihr, wie bist du damit umgegangen, wenn Leute gefragt haben, wie geht's dir?
Also ich würde schon sagen, dass ich von Anfang an offen dafür war. Es ging schon darum, nachdem die erste Tochter damals gestorben war, meinen Bruder zu besuchen. Und mir hat es echt gut getan, direkt drüber zu reden. Und die haben Geschwister oder die haben Töchter in dem gleichen Alter wie meine 2 Töchter. Und da war es ganz wichtig, so diesen Erstkontakt zu haben, glaube ich. Das habe ich unbewusst gemacht. Aber ich glaube, wenn man da ein paar Jahre gewartet hätte, dann wäre es mir ganz schwer gefallen, auf die Töchter zuzugehen. Also ich hatte von Anfang an da eigentlich ein offenes Herz und ich konnte da auch drüber reden. Ich bin allerdings auch nicht die Mutter, sondern der Vater. Und ich glaube, für meine Frau war das damals viel, viel schwerer gewesen. Und sie konnte, glaube ich, da am Anfang auch nicht drüber sprechen. Und es hat auch länger gedauert, bis sie da aufgetaut ist. Mir fällt es eigentlich nach wie vor nicht schwer, darüber zu sprechen. Mal sehen, ob es heute auch so ist.
Jetzt lautet unser Untertitel ja von diesem Thema Harte Zeiten, Hard Times ja, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Oder auch genau das Gegenteil, was uns nicht umbringt, das macht uns doch letztlich nicht stärker. Wilhelm, ich habe mir bei deiner Lebensgeschichte so gedacht, du könntest eigentlich auch ein ganzes Buch schreiben. Ich habe in meinen härtesten Zeiten auch mal Lebensbiografien gelesen. Ich weiß nicht, welche Connections die haben und warum die in der Lage waren, ein Buch zu schreiben. Das war so langweilig, das war so belanglos. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, mich zu öffnen und habe gestaunt, wie viele was zu sagen haben, was zu erzählen haben im Leben. Ich glaube, du bist so einer, du könntest wirklich ein Buch schreiben. Ihr zusammen könntet ein Buch schreiben, du zusammen mit Ute. Bist du eigentlich stärker gestählt daraus hervorgegangen oder hast du nach all diesen Erlebnissen auch so den Eindruck, so ein gebranntes Kind zu sein, dass du dir diese Zeiten eigentlich doch nicht wünschst, erlebt und durchlebt haben zu müssen? Wie geht's dir damit?
Das denke ich nicht. Also sagen wir mal, ein ganz wichtiger Punkt, um solche Zeiten zu überleben, ist, dass man ein Partner hat, der zu einem steht. Dass man das miteinander durchlebt. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, diese Krankheiten, die mich betroffen haben, haben der Ute also viel mehr Schwierigkeiten gemacht wie mir persönlich. Ich habe mich damit abgefunden, dass es so ist. Es war nicht leicht, aber ich habe mich damit abgefunden. Aber meine Frau hat es natürlich genauso betroffen. Und sie musste sich ja immer fragen, ja, wenn das ist, wie geht es weiter, wie geht es weiter, was mache ich, wenn der Wilhelm stirbt und wenn er nicht mehr da ist. Deshalb denke ich, dass sie den Hauptanteil getragen hat an dem. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Und für mich selber, als sie die Diagnose von der Krebskrankheit stand, da habe ich mich mit dem Psalm 91 beschäftigt. Und am Anfang vom Psalm 91 heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. So, und das war da mein Motto, an das habe ich mich gehalten. Mein Gott, auf den ich hoffe. So, und dann steht am Ende von diesem Psalm 91, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Und das war meine Hoffnung. Gott hat mir zugesagt, langes Leben, und das möchte ich jetzt einfach glauben. Und er hat es eingehalten. Ja, das ist eine wunderbare Erfahrung.
Ja. Markus, du hast mit deiner Familie gleich zweimal das denkbar schlimmste Szenario erlebt, was man sich im Leben wohl nur vorstellen kann. Du hast innerhalb von 2 Jahren 2 neugeborene Töchter durch plötzlichen Tod verloren. Eure Joanna im Alter von 9 Wochen verstorben und 2 Jahre später Shelley nach 7 Wochen. Beide zuvor, hast du gesagt, scheinbar völlig gesund. Es gibt ja so den Spruch, jeder hat sein Päckchen im Leben zu tragen. In eurem Fall wirkt dieser Satz ja unglaublich zynisch. Keiner von uns hier im Rasal kann sich wahrscheinlich nur annähernd vorstellen, was diese traumatischen Erlebnisse mit dir, mit deiner ganzen Familie gemacht haben und ausgelöst haben. Jetzt ist das Ganze schon 10 Jahre her. So eine Trauerbewältigung ist ja trotzdem mühsam und lang. Kannst du uns mit hineinnehmen? Wie war das damals? Was ging in dir, in euch vor?
Ja, ich werde es versuchen. Die Joanna, die ist 2012 geboren, im Sommer und wie gesagt, für uns scheinbar völlig gesund, die Kleine. Ich wurde dann auf Arbeit angerufen, 9 Wochen später, dass Notarzt da ist und sie wiederbelebt wird. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ich fahre nach Hause und da waren wirklich schon mehrere da, Notärzte. Und der Simon war damals 5, das ist ja unser Ältester. Also ich habe das einfach nicht glauben können, dass sowas passiert. Und warum schreitet da Gott nie ein? Also ich dachte auch, Gott, du kannst doch jetzt was tun. Also wo ist das Problem? Ne? Also Kinder wachsen doch überall auf der ganzen Welt. Warum soll denn jetzt unsere Tochter sterben? Und sie konnten aber nichts tun. Auch die Obduktion hat nichts Erkennbares aufzeigen können, warum die Kleine gestorben ist. Dann haben wir 1,5 Jahre später dann die Shelley bekommen. Wir haben tatsächlich sie als mittlerweile anders, mit anderen Augen betrachtet. Sie war für uns dann eher ein Gast. Also das Leben ist vergänglich, ab dem Moment war uns das schon bewusst. Und die Shelley, die haben wir immer so angeguckt. Schön, dass du da bist. Danke, Herr Vater, dass du uns die Kleine geschenkt hast. Und bitte lass sie uns noch so lange, wie es geht. Die war aber auch gesund. Und dort haben wir aber dann mal 7 Wochen später festgestellt, Sonntag früh war das auch gewesen, dass es ihr nie gut ging und uns kam das ganz komisch vor. Wir hatten das schon erlebt, wir haben es nicht geglaubt, dass es vielleicht nochmal passiert, sind mit ihr dann auch in das Klinikum Ludwigsburg, ins Krankenhaus Ludwigsburg. Und da haben sie ja wirklich Spezialisten, alle, die für Kinder also zuständig sind, die waren vor Ort und die haben die Kleine dann betreut, die hat geweint. Also der Oberarzt, der dann später reinkam zu uns, der hat gesagt, als ich dazugerufen worden bin, dann hatte ich den Eindruck, ja, das ist ein Routinefall, das kriegt man wieder hin, ist kein Problem. Und eine 3/4 Stunde später ist sie gestorben und sie konnten nichts machen. Und da ist so eine Ohnmacht da, niemand kann was tun, wenn Gott nicht dazu auch das Ja findet. Das ist schon bewusst gewesen. Wir waren am Boden zerstört, auch unser Herz war gebrochen und wir haben uns dann das erste Mal auch die Frage gestellt, Gott, was hast denn du mit uns vor? Wie möchtest du uns denn vielleicht einsetzen mit unseren Talenten, mit unserer Zeit, mit unseren Möglichkeiten? Und da hat sich viel getan. Also wir hatten ein offenes Herz, Gott konnte uns berühren. Wir haben uns jeden Strohhalm gegriffen, den es gab. Und meine Leidenschaft zum Beispiel, die Fliegerei, die hatte ich schon als kleiner Junge. Und meine Frau dann auch gesagt, wollen wir das jetzt nicht mehr irgendwie verknüpfen mit einer Berufung, vielleicht mit einer Arbeit, die für Gott und für wohltätige Zwecke dann gut wäre. Und ich war natürlich gleich Feuer und Flamme und habe mich da reingestürzt. Ich hatte eine Aufgabe. Meine Frau hat sich währenddessen viel künstlerisch betätigt. Ihr habt davon, manche von euch, auch schon einiges gesehen. Sie hat in dieser Zeit, bis der Joshua geboren wurde, 2018, ganz viele Bilder gemalt. Die hängen mittlerweile überall an den Türen oder an den Wänden unserer Verwandten und gibt ein Zeugnis, ein Footprint, was sie quasi hinterlassen hat. Es sind immer Sprüche drauf von Gott. Also ihr großes Anliegen war es immer gewesen, dann auch Menschen von Gott zu erzählen, weil das ist das Einzige, was uns wirklich berührt hat. Es hat uns wirklich, wir hatten da so ein Feuer auch innerlich, wo wir uns da auch wo wir richtig aufgegangen sind. Das tat gut. Auf der anderen Seite waren wir aber auch isoliert. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, die Mütter unter euch, wenn ein Kind stirbt, man hat auf einmal, wenn es noch ein Baby auch ist, keine Möglichkeit mehr, auch anderen Babys zu begegnen. Das war für sie ein riesengroßer Schmerz. Mein Bruder, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, der hat auch zwei Töchter in dem gleichen Alter wie meine zwei Schwestern. Wir konnten uns nicht mehr zusammen treffen. Wir konnten keine Familienfeiern mehr zusammen verbringen. Das war auch für Simon eine schwere Zeit. Und das war, glaube ich, schon so die ganze Seite, wo wir gemerkt haben, Gott, irgendwie muss sich hier was ändern. Das kann doch so nicht weitergehen. Wir haben aber gespürt, Gott ist bei uns, auch so bei meiner fliegerischen Tätigkeit. Ich bin seit 2015 dann 4 Jahre lang in Folge immer so für 4 bis 6 Wochen in Amerika gewesen, um dort den Flugschein aufzubauen, Schritt für Schritt. Und es war auch ein Verzicht für die ganze Familie. Und es hat aber alles gut funktioniert. Wir waren echt gut vorbereitet und wir hätten eigentlich auch dann vielleicht einen Schritt gehen können und wagen können, raus in die Welt als Missionspilotenfamilie da unterwegs zu sein in Mikronesien, hatten da super Kontakte. Es hätte klappen können. Dann kam Joshua auf die Welt und hat nochmal alles umgekrempelt. Und wir haben ihn Joshua genannt, damit er die Mauern wieder von Rebecca einreißt, weil wie sollen wir denn auswandern, wenn sie keine Babys sehen kann? Und ja, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das erste Jahr war unglaublich schwer. Hoffentlich verlieren wir den Kleinen, denn wir hatten echt mehrfach den Eindruck, jetzt ist es soweit. Und ja, nach einem Jahr wurde es dann besser. Und dann hat er wirklich die Mauern eingerissen und Rebecca konnte dann wieder mit uns zusammen Familien besuchen. Wir konnten wieder die schwierige Beziehung zu meinem Bruder kitten. Gott hat es quasi gemacht. Er hat dann uns verbunden wieder miteinander und das war so heilsam, das war so toll. Also muss man wirklich sagen, wow, damals habe ich gedacht, jetzt haben wir es geschafft.
An dieser Stelle setze ich mal kurz ein. Wir kommen noch darauf zurück, wie diese Zeit von euch erlebt wurde, was dann passiert ist. Nun mal zu dir, liebe Ute. Du hast ja gesagt, dass du leidenschaftlich gerne singst. Ich erinnere mich, dass wir letzten Sonntag hier ein schönes Lied gesungen haben. Da heißt es im Refrain: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich's erkennen, o Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Gott macht keine Fehler. Das ist so ein Spruch, an dem du dich als Christin festhältst im Leben. Auch damals natürlich, als dein Enkel Henry im Mutterleib operiert wurde und auch Hoffnung da war. Und dann ist eines Tages Henry doch verstorben. Jetzt sitzt du heute Morgen hier und sagst trotzdem, dass du daran festhalten willst, dass Gott keine Fehler macht. Warum willst du daran und kannst du daran festhalten?
Ja, erstmal zur Vorgeschichte. Also der Enkel ist 2018 geboren, kurz kurz davor wurde, oder im Oktober wurde festgestellt, dass er auf einer Rücke hat. Und dann wurde der Junge im Mutterleib operiert. Das ging gut. Unsere Tochter konnte heim, hat dann noch einmal 6 Wochen im Krankenhaus verbracht. Die Ärzte haben gesagt, also wenn es die 36. Woche erreicht, dann ist kein Frühchen mehr. Dann hat er eine gute Chance, auch gut zu leben. Das hat er erreicht. Und ja, da hat man einfach Hoffnung. Er hat gesagt, gut, die OP war okay, er hat durchgehalten. Ja, dann durfte sie dann heim zu einer bestimmten Zeit. Und ja, 2 Wochen war er daheim, dann kam, dass er immer sich verschluckt hat beim Trinken. Und dann haben sie uns angerufen und gesagt, wir sind wieder im Olgäle. Er verschluckt sich ständig und er wird operiert. Und da ist das Kleinhirn runtergerutscht. Und das war also dann wirklich eine schlimme Zeit. Er war 6 Wochen auf der Intensivstation. Und in der Zeit, wir sind dann auch immer wieder hingegangen, dass wir die Tochter und Schwiegersohn entlasten können. Und ja, wir haben gemerkt, es war am Anfang besser, aber es ging immer schlechter. Dann ist unser Sohn Matthias hat dann gesagt, ja, er geht mal eine Woche abends, spät abends ist er dann immer ins Krankenhaus gegangen und hat sich zu ihm gesetzt, zum Henry, und hat dann gesagt, hat mit ihm geredet über seine Familie, mit seinen 3 Kindern und hat ihm aus der Bibel vorgelesen. In der Zeit, die Leute, die das gewusst haben, auch betet, auch wir. Wir haben aber zum Schluss bloß noch das Vater unser beten können, wenn wir gesagt haben, was beten wir? Wir beten, dass er wieder gesund, ja, wussten wir, dass das nicht unbedingt was wird, aber lebensfähig. Aber das hat uns dann echt durch den Mut genommen. Ja, dann war diese Woche vorbei und wir haben gemerkt, es wird nicht besser. Der Rainer hat dann die Taufe gemacht und ja, es kam die Besserung nicht. Er hat also immer wieder so Sauerstoffabfälle bekommen. Und dann habe ich zum Wilhelm gesagt, du, ich sag dir eins, Gott macht keine Fehler. Das, was jetzt kommt, kommt. Wir können es nicht ändern. Wir müssen es loslassen. Ja, und das war einfach dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ja. Also Wilhelm ist mit dieser Situation anders umgegangen wie ich. Ich habe gesagt, Gott macht keine Fehler. Er hat es in dem Moment nicht so verstanden. Ja, und dann haben uns auch die Schwestern, ich glaube, das war in der Taufe, hat eine Schwester zu uns gesagt, wo der Matthias da war, war der Henry sehr ruhig. Also da musste sie nicht zusätzlich reinkommen, dass irgendwie was piepst und macht. Sie haben ihren normalen Dienst gemacht, aber ansonsten war der Henry immer ruhig. Und ja, das hat dann auch uns beruhigt. Und da sieht man, also Gott kann wirken und Gott macht keine Fehler.
Ja, interessant, weil zu eurem Leben, zu eurer Biografie ja tatsächlich beides gehört. Ihr habt wirklich schon eine ganze Palette an Sachen auch durchstanden, überwunden. Ute, Gott hat dir deinen Mann erhalten. Er hat dir am Krankenbett gesagt, Ute, wir werden zusammen alt. Könnte man ja auch sagen, dass Wilhelm sich täuscht. Dass man einen Glauben vielleicht ganz fest hat und der dann bitter enttäuscht wird. Und ich glaube, das hört sich fast wie ein Wunder an, wenn du dann trotzdem sagen kannst, und ich habe dieses Zutrauen und ich will das nicht loslassen, dass über all dem ein Gott ist, dem nichts entgleitet. Wenn man das so sagen kann, Respekt, ja. Markus, du hast es eben gerade angedeutet, denn war zwischendurch ja Hoffnung da. Dann wurde euch ein Joshua geboren. Man muss die biblische Geschichte dazu kennen. Im Hintergrund Josua, der den Befehl ausgegeben hat, dass Jericho dass die Mauern von Jericho runterbrechen sollten durch die Posaunen. Und ihr habt das auch bezogen auf eure Situation, so wie wir das ja auch so gerne machen, so gerne auch glauben wollen, dass nach solchen furchtbaren Erlebnissen Gott neue Hoffnung schenkt. Und du hast es angedeutet, dass ihr Zukunftspläne hattet. Und dann ist deine Frau Rebecca erkrankt und auch eine Zeit lang drauf, viel zu früh mit 40 Jahren, verstorben. Ich habe mal gelesen einen Spruch vom Schriftsteller Georg Büchner, der hat gesagt: Leid ist der Fels des Atheismus. Leid ist die Grundlage, ist der Nährboden, worauf Atheismus wächst und gedeiht. Also erstaunlicherweise nicht der fehlende Gottesbeweis, nicht die Frage, wie kann Naturwissenschaft und Glaube zusammengehen, sondern der Fels von Atheismus ist die Erfahrung von Leid. Hast du in diesen Zeiten tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt, mit dem Glauben alles über Bord zu werfen?
Also es gab schon tatsächlich da eine Phase, das war so Ende 2019, wo ich so richtig realisiert habe, was sie haben könnte und was es auch bedeutet, die Rebecca, wo ich dann auch dachte, Gott, wie passt das jetzt zusammen? Du gibst uns eine Perspektive, du richtest uns auf, alles geht so, wie du es scheinbar geplant hast. Und dann wird meine Frau todkrank. Wie kann das sein? Also, was hast du dir dabei gedacht? Okay, wenn du dir dabei gedacht hast, sie wird jetzt gleich wieder gesund und alle Menschen können das erleben, dann hätte ich gedacht, toll, toller Plan. Aber ich habe ja selber mal Krebs gehabt und ich habe viel erlebt, dann wären nie alle wieder gesund. Und von daher hatte ich da ehrlich gesagt nicht den großen Glauben, dass sie wieder gesund wird in dem Stadion, wo sie war. Und im Endeffekt habe ich da angefangen zu zweifeln. Also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, Gott, wenn du ein guter Gott bist, was ist dein Plan? Was hast du vor? Und das Bemerkenswerte, und das ist auch jetzt, glaube ich, die wichtige Botschaft, die ich mit absetzen möchte, dass Gott mich nicht vergessen hat dabei. Also Rebecca war krank, sie war schwer krank gewesen und man hat richtig gesehen, wie es auch dort bergab ging. Nach Ostern war sie dann wieder zu Hause 2020 und wir konnten aber zunehmend sehen, dass es nicht mehr lange geht. Und sie war zu Hause bei uns, wir haben ein Pflegebett zu Hause gehabt, wir haben wunderbare Unterstützung von allen Verwandten gehabt von uns, wir waren nie alleine. Aber am Sterbebett dann, an dem Montag früh, 25.05.2020, da war sie mittlerweile so schwach gewesen, dass sie nicht mehr selbst ausdrücken konnte, ich habe Durst oder ich kriege keine Luft. Das war so, kann man sich kaum vorstellen. Und dann gab es aber zwei Situationen, die ich mir nicht anders erklären kann und auch die Umstehenden, dass uns Gott dann doch noch eine Botschaft hinterlassen hat. Zum einen, es war so ungefähr eine Dreiviertelstunde vor ihrem Tod, da war die Schwiegermutter mit am Bett, ich war mit am Bett und meine Schwägerin war mit am Bett. Und dann hatte sie so geschlafen eigentlich und hatte aber trotzdem die Augen offen und guckte so zwischen uns durch, so mit einem leeren Blick und sagte, aber mit einer kräftigen Stimme, und wir konnten uns nie erklären, wo kommt jetzt diese kräftige Stimme auf einmal her, du siehst aber hübsch aus. Und dann haben wir so uns angeschaut, die Schwiegermutter, die war jetzt auch nie anders gekleidet als sonst, mich hat sie jetzt auch nie gemeint, ich hatte meine Schlapperlook an, also wen hat sie denn damit gemeint? Und ihr großer Wunsch war es immer gewesen, unsere Töchter mal im Himmel zu sehen. Und das ist so ihre Art und Weise gewesen, kleinen Kindern Hallo zu sagen. Und also ich vermute an der Stelle, dass sie da schon einen Einblick hatte. Und dann war es nochmal eine Viertelstunde später, also so ungefähr eine halbe Stunde vor ihrem Tod, wo sie dann sagte, auch nochmal mit einer ganz kräftigen Stimme, Jetzt könnt ihr mal das Bild einblenden. Darf ich jetzt heimgehen? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also das hat sie selber gemalt, 2014, ungefähr zu Weihnachten war das gewesen. Die Nähe zu Gott ist unser Zuhause. Das ist sie tatsächlich selber, wie sie die Hand ausstreckt zum Licht. Und das ist eins ihrer Bilder. Und für uns Anwesende, wir haben das danach dann ausgewertet, war das echt so, sie steht vor Jesus und fragt ihn, darf ich jetzt heimkommen? Also das ist, wow. Und einen Schluck trinken. Ja, da habe ich dann auch gedacht, das hat sie nicht aus eigener Kraft gesagt, sondern das hat uns Gott hinterlassen für uns, die es auch schwierig ist, sowas zu ertragen, für die Hinterbliebenen. Achtung, halte daran fest, den Himmel gibt es wirklich. Wenn ihr eure Lieben mal wiedersehen wollt, bleibt dran. Ich bin der Schlüssel, ich bin das Tor. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, es lohnt sich da, definitiv dran zu bleiben und glauben.
Dankeschön, Markus. Wilhelm, du hast erzählt, dass du dir in deinem Glaubensleben immer einen kindlichen Glauben bewahrt hast. Nicht kindisch, aber kindlich. Mit anderen Worten, was die Bibel über Gott sagt, das hast du so im Herzen angenommen als Gottes Wort für dich. Und trotzdem hat deine Ute ja auch schon angedeutet, ihr seid mit dem Tod von eurem Enkel Henry unterschiedlich umgegangen. Das ging auch an deinem Glauben nicht spurlos vorbei. Kannst du uns damit hineinnehmen über dein Ringen auch mit Gott und dein Ringen mit dem Glauben?
Ja. Also diesen kindlichen Glauben, das ist ja ein kindlicher Glaube, ist ja nicht ein Glaube, der nicht nachfragt und der einfach so sich vor sich hingeht, sondern ein kindlicher Glaube ist einfach das, und das habe ich von meinen Eltern eigentlich vermittelt bekommen und vorgelebt bekommen, dass ich einfach das, was in der Bibel steht, so stehen lassen kann und nicht alles hinterfragen muss. Also ich könnte zum Beispiel niemals hinterfragen, wie ist es möglich, dass Jesus geboren ist durch den Heiligen Geist, ja, geboren von der Jungfrau Maria. Das wäre für mich nie eine Frage gewesen, das zu hinterfragen. Das ist Fakt, das steht in der Bibel und das nehme ich so, basta. Ja, das war meine Grundeinstellung, die habe ich von meinen Eltern vermittelt bekommen. Die habe ich auch hier vermittelt bekommen, in der Gemeinde. Ich bin ja hier in der Gemeinde aufgewachsen, bin beim Heinrich Thomas in der Kindergottesdienst gegangen, bin beim Theo Hammel in die Jungschar gegangen. Das hat man da so vermittelt und das war für mich einfach Fakt. Aber ich muss eines sagen, das Schwerste für mich, das war der Tod von unserem Henry. Da habe ich angefangen zu hinterfragen und habe gesagt, Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wo bist du? Wir haben ja den Wald vor der Haustür in Freudenthal. Ich war so fix und fertig. Ich bin in den Wald rausgelaufen und dann geschrien, Gott, wo bist du? Ich brauche dich. Ich glaube, wenn das einer gehört hat, der hat einen in der Schüssel. Aber das hat mich so mitgenommen. Und da habe ich mich dann schon auch gefragt, Wo ist jetzt Gott? Kann er das zulassen, dass das kleine Kind jetzt... Und dann diese Entscheidung der Eltern, dass sie sagen, jetzt gibt es keine Hilfe mehr. Und da muss ich eines sagen. Die Ute geht ja da anders damit um wie ich. Sie teilt es die anderen mit und unsere Bekannte, unsere Verwandte, unsere Gemeinde, dass wir Gebetsunterstützung kriegen. Und der Rainer Hammann war uns da eine riesengroße Hilfe in dieser Zeit und hat uns da einfach begleitet und auch die Gebete von der Gemeinde und auch von unseren Gideon-Geschwister haben wir da sehr, sehr große Unterstützung, Gebetsunterstützung bekommen, die für uns unheimlich, unheimlich hilfreich waren. Aber es war für mich die schwerste Zeit in meinem Leben, das muss ich so sagen, weil ich das gesehen habe, wie unsere Tochter, unser Schwiegersohn, wie die da drunter leidet. Alexander hat einmal gesagt, ich wollte doch nur eine kleine glückliche Familie und jetzt nimmt man mir das weg. Ja. Gibt es überhaupt einen Gott?
Man ja auch öfters dich, Ute, gesehen hat, hier auch in der Gemeinde, dein Wilhelm aber weniger oder gar nicht eine ganze Zeit lang. Ich weiß noch, 2018 im März, da habe ich hier meine Vorstellungspredigt gehalten. Ich sollte dann im Sommer dann hier als Pastor, als Nachfolger von Rainer Hamann kommen. Hier war die Wand zu, hier saß die ganze Gemeinde und da saß die Ute. Das weiß ich noch wie heute. Ihr seid da unterschiedlich mit umgegangen. Man sagt ja so, gerade in schweren Zeiten soll man die Gemeinde aufsuchen. Ihr habt damit eure Kämpfe auch gehabt. Ute, was hat dir letztlich geholfen, dass du auch in diesen Zeiten in die Gemeinde gekommen bist und wo wart ihr vielleicht unterschiedlich? Was hindert und was fördert denn auch, dass man solche harten Zeiten auch innerhalb einer Gemeinde auch durchleiden und durchleben kann?
Ja, also wo du mich da gesehen hast, das war ja die Predigt und da war ich noch in der Gemeindeleitung und ich habe gesagt, also ich will den Carsten sehen und hören. Ich habe aber gewusst, dass das schwer ist, weil das war Palmsonntag. Und es war nicht so weit von diesem Todestag vom Henry. Und ich bin da gesessen und ja, ich konnte schon folgen, aber dann kam ein Lied, das weiß ich nicht mehr, was das war, aber das hat mich voll auf den Boden gehauen. Ich hab nicht mehr können. Und das war eigentlich auch das letzte Mal, wo ich dann im Gottesdienst war, weil Wilhelm konnte nicht und ich hatte die Kraft dann einfach auch nicht. Ja, also wie gesagt, ich hab das dann gesucht, ich habe einfach Verwandtschaft, Freunde, Gemeinde informiert, das war meist, das hat mich gestärkt, ich habe gewusst, das sind Menschen da, die denken an uns, die beten für uns, das hat uns einfach aufgeholt.
Nicht immer jeder das richtige Wort. Fällt es uns allen auch entsetzlich schwer, die richtigen Worte zu finden, zu treffen, ein Schweigen auch auszuhalten. Ich kann das selber nachvollziehen, auch aus eigenem Erleben, dass es nicht so einfach ist, dass wir als Christen auch Menschen bleiben. Und trotzdem, du hast erzählt, Wilhelm, dass nach einiger Zeit, als du dann auch wieder den Weg hierher gefunden bist, da kam jemand auf dich zu und hat einfach nur gesagt, Wilhelm, schön, dass du da bist. Mehr nicht. War's so richtig? Ja, ja. Wiedergegeben?
Ja, das ist so richtig wiedergegeben. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Wenn jemand so in Trauer ist und jemand so leidet und auch vielleicht in dem Moment Gott nicht verstehen kann und ein Händedruck, vielleicht, wenn man ihn in den Arm nimmt und einfach sagt, schön, dass du wieder da bist. Das ist das Beste, was man machen kann und was einem auch am besten hilft. Ja. Und da muss ich sagen, also der Rainer hat, hat uns immer wieder darauf hingewiesen, hat gesagt, kommt wieder in die Gemeinde. Und es fällt einem am Anfang einfach schwer. Ich bin auch manchmal ein bisschen nah ins Wasser gebaut. Und dann ist es einfach, ja, es ist schwer, den Weg wieder zu finden, aber es ist wichtig, dass man den Weg wieder findet. Ja. Und wir haben so viel Unterstützung erfahren, auch durch unseren Hauskreis, wo wir uns immer 14-tägig treffen und so, wo man offen über das, was einen bewegt, sprechen kann. Und dass man einfach von Glaubensgeschwistern einfach ermuntert wird und ja, dass man einfach dranbleibt, dass man dranbleibt am Wort.
Ich habe mal gehört, der moderne Mann, der darf heute nah am Wasser gebaut sein. Auch als ehemaliger Chef einer Blechumformtechnikfirma. Macht viele, glaube ich, sympathisch. Markus, du hast auch erzählt im Gespräch, deine Sabrina, die hat wieder Leichtigkeit in dein Leben zurückgebracht. Und das heißt natürlich auch umgekehrt, dass du deinen Alltag natürlich auch durch all das Erlebte, auch, dass es auch beschwerlich ist, dass eine gewisse Schwere auch auf der Seele, auf einem Alltag liegt. Du hast erzählt, dass es dir schon immer schwer gefallen hat, so Smalltalk zu machen und über Belangloses zu reden. In welchen Situationen ist das dann umso wertvoller, dass Sabrina Leichtigkeit in das Leben reingebracht hat?
Naja, in welchen Situationen? Also ich denke mal, das Leben sollte man nicht immer so ernst nehmen. Und das gelingt mir manchmal besser, manchmal oder meistens aber schlechter. Also ich bin dadurch schon insgesamt ernster und manche sagen auch helikoptermäßig unterwegs, wenn es um den Joshua zum Beispiel geht, weil das Leben ist vergänglich und kann auch mal schnell vorbei sein und musst du da von oben runterspringen, muss das denn wirklich sein und den mal alleine da irgendwo ein paar Meter laufen zu lassen, also so extrem ist es nicht, aber das steckt schon drin und manchmal ist es schon schön, wenn man dann auch hört, zum Beispiel von Sabrina, wo ich auch ganz dankbar bin, dass du heute mit hier bist, lass den doch mal machen, da passiert nichts und ach guck mal, dem geht's doch gut und ja, also das macht schon was aus und man darf auch mal feiern, man darf auch mal ein Gläschen Sekt trinken, man muss nicht das ganze Leben lang leiden, sondern das hat schöne Seiten, das Leben, mal kiten, Windsurfen, ja, da geht man ein gewisses Risiko ein, aber einfach mal auch das Leben dankbar annehmen, was es gerade mit sich bringt. Und ja, da gehören auch mal schnelle Autos dazu, finde ich, wenn man schon die Möglichkeit hat. Weil man könnte jetzt sagen, was materiell ist und das hilft doch nicht. Doch, ich bin Gott dankbar, dass er mir so eine Möglichkeit schenkt, weil Lachen, und das macht die Sabrina auch sehr gerne, das ist was ganz, ganz Tolles und Wertvolles. Und ich bin auch über meine Jungs sehr, sehr dankbar. Der Joshua hat, also meine größte Sorge damals war echt gewesen, dass er dann nach der Mama schreit, wo ist meine Mama und ich will die jetzt haben und die soll jetzt wieder herkommen, egal ob sie jetzt im Himmel ist oder will die jetzt hier haben. Und wenn du so ein kleines Kind nicht beruhigen kannst, und das ist wirklich nicht meine Stärke, so mich um kleine Kinder zu kümmern, auch Haushalt, Einkaufen, das ist alles eine ganz große Schwäche von mir und auf einmal wurde ich da hineingeschmissen und muss mich darum kümmern. Das habe ich auch heute noch kein richtiges Ja dazu gefunden. Manchmal gelingt mir es aber jetzt schon besser, aber sobald irgendwie die Einkaufsliste zu lang ist, da fällt die Kinnlade runter und dann bin ich auch manchmal echt kein guter Papa, das tut mir auch leid, wirklich für meine Jungs. Ich kann auch nie Mama und Papa sein, auch das ist nicht möglich für mich. Ich habe eigentlich eher die Stärke, die Kinder aufs Leben vorzubereiten, mit denen Fußball zu spielen, ein bisschen eine Fremdsprache zu sprechen, irgendwas dergleichen, aber so Grundbedürfnisse, Essen, da habe ich meine eigenen Probleme, das ist so in den Griff zu kriegen. Also das ist schon echt eine Herausforderung und Ja, wir haben aber auch großartige Hilfe erfahren und nicht nur von Gott, sondern vor allen Dingen von unseren ganzen Verwandten, Schwiegereltern, Eltern, Geschwistern, die für uns da sind. Auch aus der Gemeinde habe ich viele Angebote bekommen. Kommt doch mal vorbei zum Essen oder hier, ich habe euch was mitgebracht. Oder, also das ist großartig und das ist auch, will ich auch sagen, ein ganz tolles Angebot immer wieder gewesen. Also vielen Dank für die ganze Unterstützung. Die braucht man wirklich. Ich glaube, wenn man da ganz alleine ist, dann geht man einfach kaputt. Ja, und von Simon ist es natürlich auch eine schwierige Situation gewesen. Ja. Seine Mama zu verlieren, das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen. Ich liebe meine Mama und das ist für mich, Entschuldigung jetzt, aber das ist wie eine Göttin, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Also Mama ist was ganz, ganz Wichtiges im Leben.
Ja, vielen Dank, Markus, dass du auch so dein Herz öffnest. Man liest ja manchmal so nach schweren Krisen, nach Krankheiten, krempeln manche ihr Leben um. Die einen verlassen ihren Partner, kündigen ihren Job, räumen das Konto, touren mit einem Bulli um die halbe Welt. Ute und Wilhelm, habt ihr irgendwie euer Leben umgekrempelt im Kopf? Oder ergreift ihr jede Gelegenheit, in Urlaub zu fahren? Oder ist euer Alltag anders geworden? Oder wie... Was hat sich vielleicht verändert oder auch gar nicht verändert?
Also bei uns hat sich da gar nichts verändert, weil es ist ja so, es sind die Gegebenheiten, die sind da. Und jetzt einfach auszusteigen oder sonst was zu machen, ich denke, das ist eine gewisse Verantwortungslosigkeit auch. Also in dem Moment, wenn man einen Betrieb hat, und wenn man eine Familie hat, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung für die. Und in dem Moment, wenn man ein verantwortungsvoller Mensch ist, dann kann ich nicht einfach bloß davonlaufen. Das funktioniert nicht. Ja. Also so wie das bei Markus ist mit seiner Familie, mit seinen zwei Kindern, die er hatte, und er hat Vater und Mutter ersetzen müssen. Genauso ist es in dem Moment, wenn ich einen Betrieb habe. Ich kann da nicht einfach davonlaufen. Sondern ich habe Verantwortung für knapp 100 Mitarbeiter und da muss ich auch schauen, dass der Laden läuft. Und dann muss ich auch eines sagen. Arbeit ist auch etwas, was einen über eine gewisse Zeit hinweg hilft. Man muss sich mit dem beschäftigen, man muss Sachen entscheiden, man muss was machen. Und in dem Moment, wenn ich da mit allem dabei bin, was notwendig ist, um das zu erfüllen, da vergesse ich auch manches einmal. Und das hilft mir dann auch. Und deswegen halte ich das Davonlaufen und mit dem Bulli zu fahren, mag ja mal schön sein, aber das wäre nicht meins in dem Moment, sondern ich beschäftige mich mit dem, in das, was ich reingestellt bin, auch in der Familie. Und das Leben ging an und für sich wieder so weiter, wie es vorher auch war. Also ich habe da keine große Veränderung
erlebt. Also das wahre Glück ist in der Normalität zu finden sozusagen. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Sonst könntet ihr auch heute Morgen irgendwo anders sein, auf den Malediven oder so, keine Ahnung, vorher das Konto geräumt und dieser ganzen Welt hier Adieu sagt. Stattdessen seid ihr hier, ihr drei. Wir kommen langsam zur Zielgeraden und wir haben uns im Vorgespräch gefragt, was kann jetzt so am Ende von so einer Talkrunde stehen. Wir wussten auch nicht, wie ist die Atmosphäre, was kommt rüber. Wilhelm, du hast es mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Diese harten Zeiten sind wie ein Nagel, der mal reingekloppt wird in das Leben und irgendwann kommt dieser Nagel auch wieder raus, aber das Loch, das bleibt. Ich denke, das trifft es sehr gut. Markus, du hast davon auch erzählt, dass dann auch Gott sich gefühlt wieder auch fühlbar zugewandt hat, euch den Joshua geschenkt hat, dass eine Sabrina Leichtigkeit in das Leben hineingebracht hat, die, ich glaube, nur 50 Meter weiter oder was irgendwie im Buch bei euch da gewohnt hat und ihr euch eines Tages begegnet seid. Wir halten aber auch fest, dass eine gewisse Schwere auch in das Leben getreten ist, dass der Alltag nicht leicht ist und dass diese harten Zeiten nicht einfach irgendwann vom Tisch sind. Alles in allem danken wir euch ganz herzlich an dieser Stelle für eure Offenheit, für euren Einblick in eure Zeiten und dass ihr mit uns reingenommen habt. Und Ute, du willst auch noch was sagen?
Ich habe nur eins, und zwar, wo der Wilhelm die Krebserkrankung gehabt hat, wo er mir dann gesagt hat, wie die Operation schwer verläuft und ja, dass die Lunge umklappt wird und was weiß ich. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, nee, jetzt weiß ich nicht mehr, das kann, wie das weitergeht. Dann habe ich ein paar Tage später einen Choral gehört. Ich habe dann eine Kassette oder CD laufen lassen und habe das Lied gehört, Befiehl du deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und zum Schluss heißt, denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Und das hat mir so viel, ich habe gedacht, ja, Zuversicht und das wird und ja, es ist Worte, also, aber das hat mich so gestärkt, dass, ja, ich bin gerade auch gesessen und habe an Kyle gedacht, ja, er gibt die Zuversicht und auf die hat man Baut. Das wollte ich nur sagen.
Da sieht man mal, wie Gott sich um uns kümmert. Er kümmert sich um jeden Einzelnen von uns und er gibt uns auch das, was wir brauchen. Er gibt uns nicht immer das, was wir wollen, aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und da können wir dankbar sein dafür und können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Gott haben und auf ihn vertrauen dürfen.
Dankeschön. Markus hat sich ein Lied gewünscht, was ihm gekommen ist, was wir singen jetzt wollen. So ist wie ein Fest nach langer Trauer. Eigentlich ein Versöhnungslied, aber ich glaube, es geht auch um Versöhnung mit unseren harten Zeiten, mit euren harten Zeiten, im Frieden mit Gott das zu erleben eines Tages. Und das wollen wir jetzt auch ganz bewusst singen, wie ein Fest nach langer Trauer. Und wir sammeln parallel dazu die Kollekte ein, die für die Gemeindearbeit bestimmt ist. Ihr könnt dann abtreten, ja, Dankeschön. Ich will diesen Einstieg von diesem Gottesdienst noch mal kurz aufgreifen. Als wir dieses Bild gesehen haben, vielleicht können wir es noch mal einblenden von der Technik, bitte. Feel nothing. Fürchte nichts. Wir haben gerade gehört, dass sehr wohl etwas passieren kann. Ja, mehr noch, dass tatsächlich alles passieren kann. Und dass ja auch Christen grundsätzlich nicht verschont bleiben und wie wir leider auch gehört haben, dass wir auch nicht vor den schlimmsten Dingen verschont bleiben. Und dann gibt es ja einen scheinbar ganz ähnlichen Satz in der Bibel, immer wieder. Er ist einer der häufigsten Sätze überhaupt. Gott ruft den Menschen zu, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht und gleichzeitig kann der Super-GAU eintreten. Ja, das ist ja diese Spannung. Fürchtet euch nicht und gleichzeitig kann das Schlimmste passieren. Ich glaube, wir würden Jesus falsch verstehen, wenn er uns versprechen würde, wenn du an mich glaubst, brauchst du nichts fürchten. Mit mir kann dir nichts passieren im Leben. Jesus hat nicht gesagt, fear nothing, sondern er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das hat er gesagt. Und dann hat er nachgeschoben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich will mal diese Frage hier in den Raum stellen, was meint Jesus eigentlich mit diesem Satz? Ich habe die Welt überwunden. Und ich will mit euch an einen Ort gehen, an dem Jesus diese Welt ganz offensichtlich nicht überwunden hat. Wir wollen an diesen Ort noch einmal kurz gehen, an diesen Ort, wo all das Schreckliche im Leben scheinbar triumphiert hat. wo der Gute unter die Räder gekommen ist, wo der Ort, wo das Böse ja seine hässliche Fratze gezeigt hat und sich maximal ausgetobt hat, wo man diesen scheinbaren Sieg des Bösen ja gehört und gesehen hat, der und wo dieser Sieg des Bösen gipfelt in diesem Verzweifeln: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist die Szene an Karfreitag, Jesus am Kreuz. Ich glaube, dieser Satz erfasst es so gut zusammen, ja, wo all das Schreckliche sich im Maximalen zeigt. Der Sohn Gottes ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir genau hinhören, dann hören wir nichts. Ja, dann hören wir nichts. Dieser Schrei Jesu, er blieb damals ohne Antwort von Gott. Gott schweigt. Ich sage das nochmal. Gott schweigt. Anders als noch bei der Taufe von Jesus: das ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und er immer wieder bis zuletzt auch im Garten Gethsemane ihm noch Trost gegeben hat, Kraft gegeben hat für den letzten Weg. An diesem Punkt schweigt Gott. Dieser verzweifelte Ruf von Jesus, er verhallt in nichts. Jesus, er war damals tatsächlich von allen guten Geistern verlassen, von Gott und der Welt und von allen Menschen. Die Welt verdunkelte sich damals, versteinerte Gesichter starren auf das Geschehen am Kreuz. Noch einmal, Jesus hat gesagt: ich habe die Welt mit all ihrem Bösen überwunden. Womit beginnt die Überwindung? Sie beginnt damit, dass Gott schweigt. In der Bibel, da heißt es ja mal ganz plakativ: Gott ist Liebe. Also so nach dem Motto, dass man immer und zu jeder Zeit sagen kann: Gott ist Liebe. Und an Karfreitag, da schweigt Gott. Aus Liebe? Überlegt euch das mal für euch. Kann es sein, dass es ein Schweigen aus Liebe gibt? Weil man Situationen vorfindet, weil wir sie gehört haben, wo man nichts mehr zu sagen kann, außer Schweigen. Wenn wir Menschen selber begleiten, die harte Zeiten erleben, dann können wir dann auch letztlich nur noch das tun, aus Liebe zu schweigen? Wie schnell und wie gerne würden wir diese Spannung, ja, zerreden, irgendwas reflexhaft abrufen, irgendeinen frommen Spruch, irgendwas, woran wir uns festhalten können, und wir können es doch nicht. Wir sagen dann irgendwas Frommes. Letzte Woche war ein interessanter Artikel in der Bietigheimer Zeitung über eine Frau, die war damals 45, als ihr Mann an Alzheimer erkrankt ist. Und ich habe den Artikel mitgebracht, ich kopiere ihn gerne für euch. Es ist hochinteressant, wie eine Frau detailliert beschreibt, wie ihr Ehepartner verfällt und wie sie das sprachlich zum Ausdruck bringt. Und sie wurde von der Redakteurin gefragt: glauben Sie an Gott? Und dann heißt es da, dass sie lange nachdenkt. Und dann sagt sie: ja, wobei ich mit dem Spruch meiner pietistischen Tante: frage bei der Krankheit eines Mannes nie nach einem Warum, frage stets nach einem Wozu, überhaupt nichts anfangen konnte. Mehr als mein christlicher Glaube hat mir geholfen, dass ich als junges Mädchen 400 Meter als Leistungssport gelaufen bin. Und dann wird sie gefragt, weil es da ums Durchhalten geht. Und dann sagt sie: 400 Meter sind eine Kampfstrecke, eine Saustrecke, sagt sie. Da muss man durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und zugleich von Anfang an alles geben. Nach 200 Metern, sagt sie, kann keiner mehr. Und trotzdem hat man dann erst die Hälfte geschafft. So ähnlich ist es, wenn man einen Alzheimer-Patienten pflegt. Ich habe so eine Ahnung bekommen, wie so ein Alltag aussieht. Und ich bin trotzdem an dieser Stelle bei dem Artikel traurig geworden. Weil sie einerseits sagen kann, ja, sie hat ihren christlichen Glauben und in diesem Moment haben es ihr Menschen schwer gemacht, zu glauben. Und sie hat von ihrem Leistungssport mehr Kraft rausgezogen als vom Glauben. Weil dann eine Tante gesagt hat, du musst nach dem Wozu fragen. Weil die Tante nicht aushalten konnte, ja, nicht stehen bleiben konnte bei dieser Not, sondern gleich einen Schritt weiter. Ich habe mir so gedacht, Gott hat damals an Karfreitag auch nicht so vom Himmel runtergeschaut und zu seinem Sohn gesagt, ach mein Sohn, weißt du nicht, dass es keinen Sinn macht, nach dem Warum zu fragen? Du musst nach dem Wozu fragen. Und dann schmeißt Gott so ein theologisches Traktat runter, so eine Abhandlung. Da steht alles drin, warum alles seinen Sinn hat. Wie weltfremd, wie bescheuert. Gott ist Liebe und er schmeißt kein Traktat runter, sondern er schweigt. Er schweigt, er hält diese Spannung aus. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Frage nie nach einem Warum, frage immer nach einem Wozu. Ich glaube, das ist nicht mehr als eine Alltagsweisheit, die einfach nur christlich verkleistert ist. Wie ein anderer sagen kann, wer weiß, wozu das gut ist. Und dann will man gleich weg von diesem Thema. Das ist Hilflosigkeit, das ist Lieblosigkeit. Viel wichtiger ist das Schweigen, Schweigen aus Liebe. Der allererste Schritt. Und dann machen Christen selbst in der tiefsten Gottverlassenheit eine seltsame, geradezu paradoxe Erfahrung. Halten wir uns nochmal diesen Schrei, diesen Ruf Jesu vor Augen. Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, er ist scheinbar in dieser totalen Gottlosigkeit. Und was ruft er trotzdem? Mein Gott. Und du, nicht sie oder irgendwie. Ich kenne ihn nicht mehr. Er oder wie auch immer. Zweite Person Plural. Er bleibt im tiefsten Tal, bleibt er beim Du. Und er ruft ihn an, Eli, Eli, mein Gott. Das ist diese paradoxe Erfahrung, die Christen immer wieder machen. In harten Zeiten, wo die Gottlosigkeit greifbar ist, dabei zu bleiben, ich bin mit Gott auf Augenhöhe. Es gibt einen Adressat, es gibt einen, den ich noch in der größten Finsternis anrufen kann, ihm alles ehrlich sagen kann, ihm alles vor den Latz knallen darf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da, wo wir das so aussprechen, da sollen wir das erleben. Es gibt tatsächlich keinen Moment im Leben, wo wir von Gott verlassen sind. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Und 3 Tage später hält er seine durchbohrten Hände seinen zweifelnden Jüngern. Seht her, ich habe die Welt überwunden. Nun ein, mit dem zu reden, der uns nicht verlässt und der nicht uns von der Seite weicht. Wem es möglich ist, der erhebe sich dazu. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Lieber Herr, wir danken dir für diese Zeit gemeinsam, für das Anteilnehmen, für das, was wir gehört haben, dass wir unsere Rätsel, unsere Fragen, unsere Schmerzen und Nöte dir hinhalten konnten und dass wir aber auch das Wunder erleben dürfen, dass du trösten kannst und willst, dass du Frieden und Kraft schenkst und dass du uns eine Perspektive gibst für unser Leben. Wir wollen alles zusammenfassen, auch was uns gekommen ist, auch im Herzen, in unseren Gedanken, und wollen es zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun, nach Möglichkeit, wollen wir uns erheben zum Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der behüte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.